systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.
Heute ist Freitag, der 21. Juli 2026. Willkommen zur 308. Ausgabe von Systemrelevant. Mein Name ist Marco Herak und das WSI, nicht Bettina, wird 80 und darüber werden wir heute reden. Hallo Bettina.
Hallo.
Das war Bettina Kohlrausch, Direktorin des WSI, dem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung. Und an euch vorweg wie immer der Hinweis, dass ihr uns erreichen könnt per E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitte per E-Mail einsenden. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Derer haben wir zwei und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns in einem Podcatcher abonniert und damit keine Folge verpasst. Ja, Bettina, 80 Jahre gibt's das WSI jetzt. Wow.
Ganz schön lange.
1946, ja. Also nach dem Krieg. Wie kam denn das zustande?
Das WSI wurde zu dem Zeitpunkt gegründet auf Initiative von Hans Böckler und Viktor Agatz. Und es war tatsächlich in gewisser Weise ein Novum, weil es war schon auch in der Weimarer Republik so eine erste Erfahrung damit gab, auch Gewerkschaftsarbeit unter wissenschaftlicher Beratung stattfinden zu lassen. Aber nach meinem Kenntnisstand war das auch im internationalen Vergleich wirklich neu, dass Gewerkschaften explizit ein wissenschaftliches Institut gründen, um eben nicht nur sozusagen den politischen konkreten Herausforderungen geschuldet, sondern auch wissenschaftsbasiert Gewerkschaftspolitik zu machen. Also das kam zustande, weil es, glaube ich, gerade Hans Böckler ein Anliegen war, die Herausforderungen, vor denen Gewerkschaften nach dem Faschismus und zu Beginn einer jungen Demokratie, von der auch niemand genau wusste, in welche Richtung sie geht. 1946 war es ja nicht mal klar letztlich, welche Wirtschaftsordnung wird dieses Land einmal haben, geschweige denn, wie sich die politische Realität ausgestalten wird. Und diese Herausforderungen eben auch wissenschaftsbasiert anzugehen, das war der Grundgedanke, und der war damals tatsächlich neu. Inzwischen sind wir auch als WSI in einem Netzwerk, in dem es auch europaweit eine ganze Reihe von Instituten gibt, die auch bei Gewerkschaften oder gewerkschaftsnah angesiedelt sind. Aber damals war das eine neue und innovative Idee. Es gibt so erste Vorläufer der Erfahrung in der Weimarer Republik, aber das WSI wurde dann erst 1946 gegründet und hieß auch gar nicht WSI. Es hieß Wirtschaftswissenschaftliches Institut, WWI, und wurde dann irgendwann in WSI umbenannt.
Ja, ist auch ganz gut, weil die Abkürzung WWI erinnert so ein bisschen an World War One. Ja. So ein bisschen zynisch betrachtet.
Das stimmt.
Deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass da nochmal eine Namensänderung stattfand oder eine Anpassung. Aber wenn man das mal aus heute heraus betrachtet und guckt, wie unsere Demokratie eigentlich jetzt funktioniert, dann war das natürlich ziemlich avantgarde, ne? Also heute hat man ja einen Wust an Thinktanks und Instituten und Politikberatung, die alle eng miteinander verzahnt sind und versuchen beizusteuern oder eben auch zu beeinflussen. Und aus damals heraus waren das quasi auch dann die Anfänge dessen, was man ja heute insgesamt auch sieht, nicht nur bei den Gewerkschaften, ne?
Das kann man sicherlich so sehen. Es wurden dann ja auch relativ schnell auch die WSI-Mitteilungen gegründet, die am Anfang aber eigentlich nichts mehr waren als eine Blättersammlung, wo so Daten und Fakten zur Wirtschaftssituation bereitgestellt wurden. Aber auch da zeigt sich ja dieser Anspruch, wirklich evidenzbasiert letztlich auch Politikideen zu gestalten. Das war sicherlich eine innovative Idee. Ich finde es auch ganz interessant, wenn man sich die Themen anguckt, die da zuerst eine Rolle gespielt haben, dann war das was, da sage ich gleich noch was zu, natürlich auch sowas wie Unternehmensmitbestimmung und die Frage der Wirtschaftsordnung, aber es waren auch so Sachen wie, also es gab wohl tatsächlich so einen Themenbereich Ernährungs- und Landwirtschaft. Das ist natürlich heute irgendwie überhaupt nicht mehr relevant, aber natürlich war die Frage, wie versorgt man eine Bevölkerung mit ausreichend Nahrung, eine total zentrale Herausforderung 1946. Das heißt, das waren so die ganz konkreten Herausforderungen, die der Alltag der Nachkriegsgesellschaft so mit sich gebracht hat, aber ein Thema, was eine ganz große Rolle gespielt hat und interessanterweise jetzt auch wieder relevanter wird, war tatsächlich von Anfang an diese Frage der Wirtschaftsdemokratie. Denn sowohl die Unternehmensmitbestimmung als auch die betriebliche Mitbestimmung als auch die Tarifautonomie, die natürlich im Grundgesetz verankert ist, waren aber damals ja als Institution noch überhaupt nicht etabliert und ausgestaltet. Das heißt, das WSI hat eben auch maßgeblich die Auseinandersetzung um diese Fragen mit vorbereitet, mit ausgestaltet. Und diese ganze Debatte, leben wir im Kapitalismus, wird es wirklich die soziale Marktwirtschaft? Wie können wir sicherstellen, dass Gewerkschaften und Arbeitgeber sich auch unter kapitalistischen Bedingungen, denn darauf ist es am Ende ja hinausgelaufen, auf Augenhöhe begegnen? Das waren ja alles gesellschaftliche Aushandlungsprozesse, die dann in den folgenden Jahren nach 1946 stattgefunden haben und Entscheidungen, die dann erst gefallen sind. Und insofern war, glaube ich, Hans Böckler klar, wie groß und grundsätzlich diese Fragen sind. Und da war dann eben die Idee, das wissenschaftlich begleiten zu lassen, vorbereiten zu lassen, glaube ich, auch eine gute Idee, weil immerhin hat es ja 80 Jahre gehalten und momentan zumindest sieht es auch für die nächsten 80 Jahre ganz gut aus.
Ja gut, dein Wort in Gottes Ohr, da könnte man ja politisch manchmal so seine Zweifel dran haben, aber ich wollte noch ganz kurz bei einer Sache einhaken. Wenn das mit dem Klimawandel und den Hitzewellen so weitergeht, dann wird der Bereich Landwirtschaft vielleicht dann auch nochmal eine neue Wichtigkeit erlangen. Vielleicht guckt man auch viel zu wenig aktuell da drauf, aber ihr habt ja im Laufe der Zeit auch einige Sachen entwickelt, die gerade so auch über die Zeit dann total spannend sind. Ne? Also 1954 kam das WSI-Tarifarchiv dazu, was ja ein Datenschatz ohne Ende ist, wenn man das jetzt aus 2026 heraus betrachtet.
Absolut. Das ist ein sehr interessanter Datensatz, weil das inzwischen natürlich auch einen historischen Wert hat. Und in dem Tarifarchiv sind auch Tarifverträge, die sogar noch älter sind, wenn ich richtig informiert bin. Das heißt, es ist inzwischen wirklich ein zeitgeschichtliche Dokumente, die da verarbeitet werden und zeigt aber auch die Dynamik unseres Instituts, weil wir jetzt gerade dabei sind, darüber nachzudenken, wie wir diese Daten auch digitalisieren können, wie wir sie unter Umständen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz nochmal zugänglicher machen können. Und das zeigt irgendwie die Stabilität und Kontinuität und Wandel so sich miteinander verzahnen, weil dieser Datensatz und die Daten haben sich ja nicht verändert und sind nach wie vor hochrelevant und gleichzeitig haben sich natürlich die Zugänge und die Auswertungsmechanismen verändert über die Jahre und da versuchen wir, und das ist unser Anspruch, eben auch mit der Zeit zu gehen und die Möglichkeiten, die uns da die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz bieten, auch zu nutzen.
Das heißt, ihr habt da noch Aktenordner rumliegen im Tarifarchiv?
Ja, es gibt noch Aktenordner, es ist aber auch schon sehr viel digitalisiert.
Das wäre natürlich dann nochmal sehr interessant, da durch die Zahlen rein mit der KI, die es ja auch manchmal ein bisschen einfacher macht, durchzugehen und dann Verbindungen zu entdecken. So, und dann habt ihr euch dann in den 70ern umbenannt, ein Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut. Ich weiß nicht, gab es da einen Anlass oder ist das einfach so passiert?
Also war ja ziemlich klar, dass es irgendwann nicht mehr nur um wirtschaftswissenschaftliche Fragen gibt, sondern dass auch gesellschaftliche Fragen eine Rolle spielen. Es kam dann ja auch über die Jahre auch eine ganze Reihe von Themen dazu. Zum Beispiel die ganze Frage von Geschlechtergerechtigkeit und andere gesellschaftspolitische Fragen, Verteilungsfragen, die natürlich immer eine wirtschaftliche Dimension haben, aber natürlich auch eine soziale Dimension. Und auch die Frage von Mitbestimmung und Tarifautonomie hat ja nicht nur eine wirtschaftspolitische Dimension und die haben wir auch immer mit untersucht. 1997 war die erste Betriebsrätebefragung, also gut nochmal über 20 Jahre später, aber daran kann man ganz gut sehen, wie man eben auch aus verschiedenen Perspektiven darauf gucken kann. Man kann natürlich einerseits auf betriebliche Mitbestimmung gucken, indem man einfach die Institutionen sich anguckt, aber man kann, und das tut die Betriebsrätebefragung ja auch sehr genau zu gucken, wie arbeiten die eigentlich, wer arbeitet da, was brauchen die, um gut arbeiten zu können, was sind deren inhaltliche Schwerpunkte und so weiter und so weiter. Und das geht dann ja weit über wirtschaftspolitische Fragen hinaus. Und darüber hinaus hat sich auch irgendwann, das war dann aber auch später, das IMK gegründet, womit dann ja auch klar war, dass innerhalb der Hans-Böckler-Stiftung die makroökonomischen Fragen dann eben vom anderen Institut bearbeitet werden.
Was ich total spannend finde, und das werde ich euch auch mal verlinken in den Shownotes, nebst der allgemeinen Zeitleiste, 1986, 40 Jahre WSI-Mitteilungen, gab es ein Sonderheft, Zukunft der Arbeit.
Ja.
Und wenn man da heute mal so reinblickt, also es ist schon sehr interessant zu sehen, was damals so alles verhandelt wurde, auch so wie die Wortwahl dazu war. Ne? Arbeitskampfrecht ist vielleicht auch etwas, was heute keiner mehr so benutzt. Ne?
Ja.
aber so auch Aufkommen der Informationstechnologien und ähnliches. Also ich finde das total spannend, da so quasi mit so einem archivarischen Gedanken auch nochmal ranzugehen, um zu gucken, wo kommen wir eigentlich her? Weil eigentlich ist 1986, gut, da war ich 6 Jahre alt, ist jetzt aber auch noch nicht so lange her, ne?
Ja, das kommt uns aber, glaube ich, nur vor, weil wir schon so alt sind, dass das nicht so lange
her ist. Naja, gut, es sind 40 Jahre, aber eigentlich würde man ja sagen, ne, so 40 Jahre im Gesamtblick der Menschheit ist jetzt auch nicht so ewig das weit her. Aber man merkt, das ist halt eine völlig andere Generation an Menschen, die damals gewalkt und gewirkt hat. Und die haben ganz, ich will jetzt nicht sagen anderes Denken, aber sie sind da anders rangegangen, haben eine andere Wortwahl. Und das auch nochmal zu reflektieren, wo wir da quasi herkommen, fand ich total interessant.
Das stimmt. Und gleichzeitig sind natürlich bestimmte Debatten nach wie vor sehr relevant und werden immer noch geführt. Und ich habe das Gefühl, jetzt sogar stärker als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Also 86 natürlich nicht, aber in den 90ern hatte ich erste Berührungen mit Politik. Und was wir da diskutiert haben, arbeitsmarktpolitisch, also diese ganzen Arbeitszeitfragen zum Beispiel, da bin ich wirklich erstaunt. Ich habe da ganz viele Déjà-vus heutzutage. Aber klar, die Sprache ändert sich auch, wenn man sich die anguckt, die BSI-Mitteilung, natürlich auch Schriftbild. Oder da hat sich natürlich für heutige auch allein Sehgewohnheiten ist es irgendwie fremd. Aber die Frage der Zukunft der Arbeit stellt sich natürlich, wir haben gerade schon, habe ich KI erwähnt, nochmal möglicherweise in anderer Dringlichkeit. Also ich glaube nicht, dass wir darüber reden, ob gearbeitet wird in Zukunft noch. Die Frage ist, wie gearbeitet wird in Zukunft. Mhm. Und das ist ja jetzt auch wieder massiven Veränderungen sozusagen unterworfen. Was ich noch einmal sagen wollte, ist zur Gründung. Darf ich da nochmal zurück?
Ja, natürlich.
Weil das was ist, was natürlich für unser Selbstverständnis ganz, ganz zentral ist und trotzdem auch immer ein Stück weit Gegenstand von Aushandlungsprozessen oder Debatten. Nämlich zu sagen, wir machen ArbeitnehmerInnen, das Sternchen ist natürlich auch neu, ArbeitnehmerInnen orientierte Wissenschaft. Und haben damit natürlich eine normative Perspektive, von der man behaupten könnte, oder es wird uns gelegentlich auch unterstellt, dass sie im gewissen Spannungsverhältnis zum Anspruch wissenschaftlicher Exzellenz steht. Und die Frage natürlich, gibt es eigentlich überhaupt sowas wie arbeitnehmerorientierte Wissenschaft? Weil Wissenschaft ist doch immer objektiv. Es gibt aber auch in der Wissenschaft ganz viele Forschungslinien, wenn wir an die Frankfurter Schule denken, die darauf verweisen, dass das so einfach eben nicht ist und die Frage von Objektivität sehr, sehr schwierig und man natürlich auch eine normative Haltung als WissenschaftlerInnen haben kann. Aber trotzdem ist es ein Spannungsverhältnis, in dem wir uns befinden. Ich würde aber sagen, wir haben diesen Anspruch, wir machen diese Forschung und uns unterscheidet von anderen Forschungsinstituten, dass wir diese normative Ausrichtung haben, was nicht bedeutet, dass wir die Ergebnisse unserer Forschung vorwegnehmen, aber dass wir die Fragen im Interesse einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe stellen und auf Dinge blicken, auf die andere Leute vielleicht weniger blicken, und auch einfach Daten zur Verfügung stellen, die möglicherweise sonst gar nicht zur Verfügung gestellt werden würden. Wenn ich das mal an einem Beispiel verdeutlichen kann, das ist jetzt ein Sprung von 76 sehr weit in die Zukunft, Corona-Pandemie. Wir waren eine der Ersten, die nach der Sorgearbeit und der Situation von Frauen gefragt haben und überhaupt dann erstmal Fakten hatten, was diese Pandemie eigentlich mit den Geschlechterverhältnissen macht. Und für mich ist eine normative Perspektive zu sagen, wir wollen zum Beispiel Geschlechtergleichheit, wir wollen die Rechte von Beschäftigten stärken und die Frage eben, welche Informationen, welche Wissenschaft, welche Daten brauchen wir dafür? Und man kann natürlich nicht wissen, wie es Frauen in der Pandemie geht, wenn man nicht danach fragt. Und das ist sozusagen für mich die Frage der normativen Ausrichtung. Wir haben hohe wissenschaftliche Standards, wir haben hohe methodische Standards, wir haben hohe Standards an unsere Daten. Aber wir lenken die Taschenlampe, den Lichtpegel in Ecken, die von anderen Leuten, auch weil sie daran möglicherweise kein Interesse haben, eben nicht so ausgeleuchtet werden. Und das wäre meine Definition von arbeitnehmerinnenorientierter Wissenschaft.
Wissenschaft ist ja auch immer eine Frage der Ressourcen, ne? Und genau. Wenn man dann halt explizit sagt, wir werfen unsere Ressourcen auf den und den Punkt und untersuchen den sehr genau, dann kommt gegebenenfalls ja auch nochmal was anderes raus, als wenn jemand anders ein wesentlich breiteres Spektrum hat oder ein anderes Spektrum. Ja. Ne? Vielleicht, Bettina, mal so ein Gefühl, wir sind ja in so einer Vibe-basierten Gesellschaft gerade. Alles geht nach Gefühl jetzt, gar nicht mehr so sehr nach Wissenschaft. Naja, gut, aber mal so dein Gefühl, was so in den letzten Jahren, würdest du sagen, dass sich der Fokus des Instituts dann schon auch jetzt mehr Richtung Demokratie auch verschoben hat, weil diese Fragen uns ja jetzt gerade auch sehr stark beschäftigen mit dem Aufkommen der Rechten und so weiter. Also ist das ein größeres Thema als vielleicht vor 40 Jahren?
Ja, das glaube ich schon, weil es ja eigentlich erstaunlich ist, dass die Aussage, unsere Demokratie ist bedroht, eine ist, die von allen demokratischen Kräften von rechts bis links geteilt wird. Also das ist ja was, das wäre vor 40 Jahren nicht der Fall gewesen. Und insofern, also ist offenkundig, dass es bei diesem Thema eine Dringlichkeit gibt, bei der es, glaube ich, wichtig ist, wieder auch die Perspektive der Beschäftigten oder auch, also wir gucken ja nicht nur auf die Beschäftigten, wir forschen ja auch beispielsweise zur Armut, also zu Leuten, die eben arbeitslos sind. Und diese Perspektive finde ich bei dieser Frage zur Zukunft der Demokratie und den Ursachen der Bedrohung unserer Demokratie extrem zentral. Und interessanterweise schließt sich da aber wieder ein Stück weit der Kreis, weil wir ja ganz viel zu der Frage zum Zusammenhang von Arbeit und Demokratie forschen. Und dabei spielt natürlich diese Frage der Wirtschaftsdemokratie, die am Ende ja demokratische Rechte von Beschäftigten im Erwerbskontext stärkt, eine ganz zentrale Rolle, weil wir wissen, dass Menschen, die demokratische Erfahrungen im Arbeitskontext machen, was nicht zwingend bedeuten muss, dass sie Betriebsrat wählen oder wichtig ist auch, dass sie sich gehört fühlen. Aber die Frage der demokratischen Teilhabe im Erwerbskontext hängt eng mit dem Verhältnis generell zur Demokratie zusammen. Und insofern ist diese Frage der Wirtschaftsdemokratie, hat nochmal eine ganz andere Brisanz in den letzten 10 Jahren bekommen und auch eine neue Aktualität. Auch wenn wir das natürlich heute anders fassen und anders beforschen, auch weil wir ganz andere Möglichkeiten haben. Also diese große Menge von Individualdaten zu erfassen und auszuwerten, das wäre ja vor der Digitalisierung überhaupt nicht möglich gewesen. Und das können wir jetzt natürlich machen und dadurch können wir natürlich auch sehr genau untersuchen, wie geht es eigentlich Beschäftigten, was wünschen sich Beschäftigte, was brauchen sie und welche Ursachen gibt es eigentlich dafür, dass sich natürlich gerade auch Beschäftigte in schlechten Arbeitsverhältnissen von der Demokratie abwenden.
Jetzt würde ich vielleicht noch ganz klein wenig deiner These widersprechen, dass Demokrat, also wir reden vielleicht jetzt mehr über Demokratie, aber der Grundgedanke, dass wirtschaftliche Macht demokratische Kontrolle braucht und dadurch natürlich auch die Demokratie erhalten werden muss, um eben diese Kontrolle ausüben zu können. Das ist ja durchaus in der Gründung des Instituts dann damals drin gewesen.
Ja. Ne?
Also da würde man dann eher von so einer Entwicklung reden, die vielleicht die Gewichtung verschiebt. Ne? Also heute muss man zwar immer noch die Wirtschaft kontrollieren, aber die Bedrohung kommt dann vielleicht dann doch von woanders auch.
Absolut. Also erstens war 1946 der Faschismus ja wirklich gerade erst vorbei, dass halt die Erfahrung der Bedrohung der Demokratie maximal präsent und es war auch noch keine etablierte, gefestigte Demokratie. Aber weil du nach vor 40 Jahren gefragt hast, hat das jetzt irgendwie eine neue Dringlichkeit bekommen, dass man wirklich diese Bedrohung so sieht. Gleichwohl ist die Frage der Wirtschaftsdemokratie immer schon aktuell gewesen und hochrelevant, aber ich habe das Gefühl, dass es nochmal einfach präsenter ist in Debatten. Also wir haben ja auch tatsächlich deshalb neues Referat eingerichtet, Arbeit und Demokratie, was natürlich was mit dem Aufstieg der extremen Rechten zu tun hat. Aber wir haben natürlich auch noch weitere neue thematische Schwerpunkte gesetzt, indem wir einfach auf aktuelle Entwicklungen reagieren. Das eine ist, dass wir diese ganze Frage von Digitalisierung, Dekarbonisierung, demografischen Wandel, dass wir das natürlich auch irgendwie bearbeiten müssen. Und auch hier haben wir ein neues Referat eingesetzt, das sich mit Qualifizierung und Transformationsprozessen beschäftigt, weil natürlich Qualifizierung ein zentrales Element ist, um diesen Transformationsherausforderungen zu begegnen. Das heißt, wir haben uns schon auch verändert, um den aktuellen Entwicklungen und den multiplen Krisen, in denen wir als Gesellschaft natürlich im Moment ausgesetzt sind, um denen irgendwie auch wissenschaftlich zu entsprechen. Weil das ist, glaube ich, das, was die letzten 10 Jahre, die ich natürlich, bin ich 10 Jahre dabei, ich bin 6 Jahre dabei, aber seitdem ich dabei bin, habe ich das Gefühl, eigentlich machen wir nur Krisenmonitoring, weil natürlich nach der Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg kam, die Preisschocks kamen und wir natürlich jetzt in der Krise der Demokratie leben und natürlich auch wieder erstmals wieder auch mit Massenentlassungen zu tun haben und gleichzeitig parallel mit Fachkräftemangel, also auch sehr, sehr komplexe Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt. Und das ist natürlich auch aus wissenschaftlicher Perspektive sehr herausfordernd. Was wir da natürlich machen und auch teilweise neu etabliert haben, ist einfach auch Daten zusammen zur Verfügung zu stellen. Wir haben ein Erwerbspersonenpanel aufgebaut, wir haben Lebenslagendatensatz und wir haben auch eine europaweite Befragung gemacht zum Zusammenhang von Arbeit und Demokratie. Das heißt, wir haben auch einfach angefangen, sehr, sehr viel empirische Evidenz zu diesen ganzen Fragen zur Verfügung zu stellen. Und es ist auch unser Anspruch, das gar nicht unbedingt alleine zu machen, sondern auch im Austausch und in Kooperation mit anderen WissenschaftlerInnen und wissenschaftlichen Institutionen diese Daten zu bearbeiten.
Und wenn man das WSI nicht hätte, müsste man es eigentlich neu erfinden, ne?
Aus der das stimmt.
heutigen Zeit
aber,
heraus.
Aber Gott sei Dank gibt es das WSI ja und ich hoffe und gehe davon aus, dass es auch eine ganze Zeit lang so bleiben wird.
Und in dem Sinne vielen Dank für das Gespräch, Bettina Kohlrausch.
Sehr gerne.
Gut, und wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, dann sendet sie uns per E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Also immer so Korrekturen, Unmut und Anregungen für weitere Institutsgründungen zum Beispiel dorthin. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Derer haben wir zwei und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert und somit keine Folge verpasst. Vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche.
Das war systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.